Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß ja eigentlich nie, wer so im Gottesdienst sitzt. Es sind Gäste da, manchmal von weit her. Die Gottesdienstgemeinde ist immer anders zusammengesetzt. Und selbst bei denen, wo man weiß, die kennt man über Jahre, ist ja nicht klar, aus welcher Situation sie nun gerade kommen. Was hast du in der letzten Woche erlebt? Vielleicht bist du ja fröhlich auf der Überholspur unterwegs, mit vielen guten Erfahrungen. Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Vielleicht sind Zweifel da, offene Fragen, irgendetwas Beunruhigendes. Gehst du durch eine harte Zeit, durch Schwierigkeiten? Hüllt Gott sich in Dunkel vielleicht? So war es jedenfalls in der Zeit, wo Nehemia lebte. Gottes Dunkelheit. Das Volk war jetzt schon teilweise aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt in das Land Israel, aber es war immer noch große Dunkelheit. Viele lebten auch noch im Persischen Reich mittlerweile. Die Perser hatten das ja übernommen, hatten das babylonische Reich übernommen. Nebukadnezar hatte die Leute alle weggeführt, die Stadt Jerusalem zerstört. Die Großeltern von Nehemia haben das alles noch miterlebt. Kennt ihr das, wenn die Großeltern erzählen von früher, von der schweren Zeit? So war es bei Nehemia. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht bei Oma und Opa auf dem Schoß saß und die Geschichte immer wieder hörte, wie da tausende Menschen aus der Stadt Jerusalem herausgeführt wurden, ausgehungert, an Leichen vorbeigegangen am Straßenrand. Kommt euch das bekannt vor? Solche Geschichten. Und dann war so ein bescheidener Neuanfang geglückt. Der Perserkönig Kyros hatte ein Edikt herausgegeben, dass die Juden wieder nach Hause gehen dürfen. Dann gab es einige Auswanderungswellen. Aber so wirklich geglückt mit einem Neuanfang ist es nicht. Es war eine schwere, schwere Zeit. Und da spielt nun dieser Text, das Buch Nehemia. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 4. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, gemeint ist hier das 20. Regierungsjahr von dem Perserkönig Artaxerxes. Als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen, die übrig gebliebenen von der Gefangenschaft sind dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Mit diesem Mann Nehemia hat Gott dem Volk Israel wirklich einen großartigen Hirten erweckt. Er hat ein großes Werk getan, aber all das beginnt ganz klein, und zwar in dem Herzen dieses Mannes. Unsichtbar erst einmal. Im Grunde kann man aber sagen, begann alles schon viel, viel länger zuvor, und zwar in Gottes Herzen. Denn es ist ja Gottes Geschichte mit seinem Volk. Und da passiert nichts zufällig. Da ist alles geplant. Da hat alles seinen Zweck. Gott ist der Herr über die Geschichte. Er überblickt alles. Und auch als du geboren wurdest, da wusste er es schon. Da wusste er es schon. Psalm 139, nicht? Als ich im Mutterleibe gebildet wurde, da wusstest du es schon und kanntest mich und alle meine Wege. Und der Psalmbeter sagt, diese Gedanken sind mir zu schwer, ich kann sie nicht begreifen. Und seht ihr, das ist ja das Problem, dass Menschen immer Gott begreifen wollen, aber es natürlich nicht können. Weil sie geschaffen sind, in Raum und Zeit gestellt und Gott steht darüber. Wir können das überhaupt nicht greifen mit unserer Logik. Und wenn jemand meint, er könnte das, dann redet er nicht von Gott. Wenn wir von Gott reden, reden wir von etwas, was wir nicht fassen können. Und ich werde euch das zeigen, jetzt anhand dieses ersten Satzes schon alleine im Nehemia-Buch, wie sehr die Dinge eben nicht Zufall sind, sondern wie Gott seine Hand im Spiel hat, bis in die Namensgebung hinein. Gott hatte die Geschichte seines Volkes ja vorhergesehen und auch vorhergesagt. Der Prophet Jeremia zum Beispiel war aufgetreten in einer Zeit, wo es immer bedrängender wurde, immer bedrängender, in der Zeit kurz vor dem Zusammenbruch Jerusalems. Und er hatte das seinem Volk angesagt, Gott wird Gericht halten über dieses Volk. Da kommen grausige Zeiten. Aber dann lesen wir zum Beispiel diesen wunderschönen Satz im Propheten Jeremia. Gott spricht, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Spricht Gott hinein, mitten in das bevorstehende Leid. Gott weiß alles. Und das sehen wir, wie sehr Gott alles weiß und wie die Geschichte von Menschen kein Zufall ist, wenn wir mal diesen ersten Satz betrachten. Da wird uns berichtet, dass Nehemia der Sohn eines Hachaljas sei. Hachalja, das bedeutet Yahweh, also der Gott Israels, betrübt. Yahweh betrübt. Man könnte ja meinen, es sei Schicksal oder zufällige Dinge, wenn es einem geht, wie es einem geht. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben es immer mit Gott zu tun. Yahweh hat betrübt. Schon die Namensgebung macht deutlich, hier waren Menschen, die an Gott festgehalten haben, auch im Leid. Sie geben ihrem Sohn diesen Namen. Yahweh hat betrübt. Nicht der König Nebukadnezar. Man könnte das aber auch übersetzen, umdunkelt hat sich Yahweh. Er ist in Finsternis getaucht. Wir können ihn nicht greifen, nicht mehr verstehen. Oder man deutet den Namen auch so, Hachalja, harre auf Yahweh. Es gibt keine einheitliche Meinung unter den Experten, wie das nun zu übersetzen ist. Und deswegen schwingen alle drei Bedeutungen mit. Und irgendwie gehört ja auch alles drei zusammen. Nicht? Denn wenn wir betrübt werden im Leben durch Leid, dann erscheint uns Gott umdunkelt und weit entfernt. Oder umgekehrt, wenn Gott sich in Dunkel hüllt, dann ist das für seine Kinder Betrübnis. Und gerade in diesen Zeiten ist aber auch das andere wichtig, nämlich die Aufforderung, harre auf Gott. Harren heißt ja ein penetrantes, unerbittliches, geduldiges Warten auf einen guten Ausgang, nicht? Harre auf Gott, gerade in diesen Zeiten. Gerade dann sind wir besonders aufgefordert, auf Gott zu harren, wenn es schwierig wird und eng. Und dann hat dieser Haralja einen Sohn und nennt ihn Nehemia. Und dieser Name bedeutet, Yahweh tröstet. Kann man das irgendwie erahnen, welche Hoffnungen die Eltern da hatten, als sie ihren Sohn so nannten? Ganz bestimmt hatte Hachalja die Worte Gottes im Ohr. Nicht von Herzen betrübt Gott die Menschenkinder. Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, nicht des Leides. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Hatten die Eltern diese Hoffnung, dass Yahweh wieder tröstet? Gott, der manchmal betrübt, er fordert uns auf, in Trübsal auf ihn zu harren und er tröstet uns wieder von dieser geistlichen Wahrheit, die alle Kinder Gottes erleben, erzählt nun dieses Buch Nehemia. Und da möchte ich noch eine letzte interessante Wortbetrachtung mal hier anfügen. Das Wort beginnt mit dem Satz, dies ist die Geschichte Nehemias. Da steht aber eigentlich nur Wort Nehemias. Das Hebräisch ist eine tolle Sprache, das hat nur wenige Worte und die haben so viele Bedeutungen. Wort Nehemias und dann kommt dieser Bericht. Man könnte das auch übersetzen mit Erzählung oder Bericht. Also das Wort Dabar im Hebräischen heißt Wort einfach. Ne? Oder Sache kann es auch heißen, eine Angelegenheit. Oder ein Bericht, eine Erzählung, kann es alles heißen. Aber weil diese Erzählung, die hier jetzt folgt, ja ein geistlicher Text ist, aufgeschrieben, damit Menschen sich daran erinnern, oder wie der Apostel Paulus im Neuen Testament sagt, es ist alles aufgeschrieben zur Lehre, zur Erkenntnis für die Kinder Gottes, Könnte man das auch übersetzen mit Denkschrift? Zum Beispiel die Menge-Übersetzung. Das ist eine Bibelübersetzung von Hermann Menge, das war ein Altphilologe. Das ist eine sehr, sehr gute Bibelübersetzung. Die macht diesen Vorschlag, Denkschrift. Das heißt also, Denkschrift Nehemias. Und jetzt noch ein letztes, damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie vielschichtig das Hebräische ist. Wir können das als Deutsche mit unserer Sprachpraxis eigentlich kaum nachvollziehen, nicht, wie diese Sprache ist. Da steht also Nehemia, Sohn des Hachalja. Und dieses hebräische Wort Sohn kann auch heißen Enkel oder Urenkel. Aber das kann auch bedeuten, dass jemand zu etwas dazugehört. Oder dass etwas auf jemanden zutrifft. Würde man zum Beispiel sagen im Hebräischen, er ist ein Sohn des Elends, dann würde man damit einfach meinen, es ist jemand, der im Elend sitzt. Dem ist er zugehörig jetzt, nicht? Dem Elend. Das heißt, Nehemia, Sohn des Hachalja, das ist die Sachebene. Ne? Der war sein Vater und er war der Sohn. Aber im übertragenen Sinne kann es eben noch viel mehr bedeuten. Und wenn wir das alles jetzt einmal zusammennehmen, dann haben wir in diesem ersten Satz, in diesen ersten vier Worten, eine Sachinformation. Das ist jetzt die Geschichte, die Nehemia erzählt, er war ein Sohn Hachaljas. Das ist auf der Sachebene. Aber theologisch dahinter, geistlich, kann man einen ganz anderen Sinn auch noch herauslesen, nämlich Denkschrift, dass Jahwe tröstet, Nehemia, diejenigen, die Jahwe betrübt hat. Hachalja, versteht ihr? So ein tiefer Sinn ist da drin. Und das ist ja auch tatsächlich das theologische Programm in dem Buch Nehemia, aber eigentlich durch das ganze Alte Testament und durch die ganze Bibel hindurch, dass wir es mit Gott zu tun haben und dass Gott betrübt manchmal und dass er mit dieser Betrübnis aber ein Ziel hat. Es ist nicht einfach nur Strafe, sondern es ist Erziehung, es ist Läuterung, es dient, dass Menschen sich selber tiefer erkennen, aber auch Gott tiefer erkennen. Denn das wissen wir alle, wenn es uns gut geht und das Leben schön ist, dann leben wir sorglos und gedankenlos dahin. Aber wenn schwierige Zeiten sind, dann fangen wir an nachzudenken, nicht? Also Gott betrübt manchmal die Menschen und dann tröstet er sie wieder. Und das werden wir auch im Buch Nehemia feststellen, da lesen wir nämlich in Kapitel 8, dass Nehemia den Menschen sagt, seid nicht bekümmert. Ist ja eine wirklich trübsinnige Zeit gewesen, nicht? 140 Jahre schon seit der Vertreibung, der Zerstörung Jerusalems und dann der Versuch, wieder neu anzufangen, aber es klappte nicht so. Und da schreibt er in Kapitel 8, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist auch Gottes Trost da. Wie auch Jeremia das schon gesagt hatte, der ja vor den ganzen Katastrophen sagt, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, nicht Gedanken des Leides, nicht? Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und dann schreibt Jeremia, als die Katastrophe eingetreten war, die Stadt Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört, die Leute verschleppt, schreibt Jeremia in den Klageliedern, der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Gott betrübt Menschen. Aber das ist nicht das, worauf sein Herz eigentlich gerichtet ist. Bevor Gott Nehemia gebrauchte, um seinem Volk zu helfen und Trost zu schaffen, Jerusalem wiederherzustellen, wurde Nehemia selbst erst einmal betrübt. In seinem Herzen, in seinem Geist. Denn wir lesen ja, dass Nehemia fragte einen seiner Brüder, die von Juda aus dieser Provinz im Persischen Reich nun kamen, und sie berichten ihm, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen, seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Also er wird betrübt in seinem Herzen. Tagelang, ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und da möchte ich jetzt noch drei kurze Dinge zu sagen. Wir sehen erstens daran, dass ein geistlicher Neubeginn, denn das ist es im Buch Nehemia, hier wird wirklich ein großartiger Neubeginn uns berichtet, dass der oft ins Stocken geraten und liegen bleiben kann. Es gab eine erste und eine zweite Einwanderungswelle in das verheißene Land, Rückkehrer aus der Gefangenschaft. Sie kamen mit Serubabel, das war ein Mann königlicher Abstammung und der Perserkönig hatte ihn gesandt, dort als Statthalter nach Jerusalem. Mit ihnen zog Esra, ein Mann von priesterlicher Abstammung, er sollte dort den Tempel wieder errichten, den Priesterdienst wieder einrichten. Und dann lesen wir schon im Buch Esra und auch im Propheten Haggai, könnt ihr das nachlesen, spielt in dieser Zeit, wie das alles ins Stocken kommt. Es geht nicht richtig vorwärts, es gibt Widerstände, es gibt Probleme im Volk selber, das ganze Werk geht einfach nicht richtig voran. Und Esra bemüht sich, auch das Buch Esra erzählt ja davon, beides hochkarätige Männer, Serubabel und Esra, ne, gebildet von guter Abstammung, aber sie konnten es irgendwie nicht zu Ende bringen. Geistliche Neubeginner, auch in einer Gemeinde, möchte ich mal sagen, man muss ja diese alttestamentlichen Texte auch mal übertragen lesen, für die Kirche, für die Gemeinde, geistliche Neuanfänge, die wichtig und nötig sind, sie geraten oft ins Stocken. Das muss uns also auch nicht wundern als Gemeinde, nicht, wenn man da vorangeht, wenn es Schwierigkeiten gibt. Wir sehen zweitens aber daran, dass Nehemia, der ein ganz einfacher Mann war aus dem Volk, dass Gott jeden Menschen gebrauchen kann. Der war ja kein Priester. Was wollte er da schon erreichen? Nicht? Er stammte auch nicht von königlicher Linie. Er war einfach ein ganz normaler Mann. Er war nicht unter denen, die aus dem Exil zurückgegangen waren. Also so ganz enthusiastisch war er nicht für die Sache Gottes und des Volkes Gottes. Er war in Persien geblieben, hatte da Karriere gemacht am Königshof, war Mundschenk geworden. Das bedeutet schon etwas. Mundschenk ist nicht, wie man das so aus Kinderbüchern vielleicht so kennt, da muss einer vorkosten, damit der König nicht vergiftet wird, nicht? So habe ich das auch abgespeichert. Nee, also der Mundschenk, das war eine hohe Beamtenstellung am Königshof, denn der war zuständig für die ganzen Speisenabfolgen und ihr wisst das, Politik wird da gemacht, da kommt eine Delegation aus dem Nachbarland, nicht? Da werden Verhandlungen geführt, da ist Essen enorm wichtig. Und da ist der Mundschenk eine wichtige Person. Was wird da aufgetafelt? Welche Gänge? In welcher Abfolge? Und, und. Er war ständig in unmittelbarer Umgebung des Königs. Der hatte eine tolle Stellung. Ein Mann, ganz bestimmt, der eine ganze Zeit lang in seinem Herzen dachte, naja, was geht's mich da an in Jerusalem? Ich habe hier mein Leben. Vielleicht hat er gedacht, ich kann auch hier am Königshof in meiner Stellung ein guter Jude sein. Den Sabbat halten und so, ne? Kann ich auch hier, kann er ein gutes Leben haben. Aber irgendwie hat es ihn ja doch interessiert. Irgendwie wusste er ja, ich bin Jude. Meine Heimat ist eigentlich woanders. Gottes Pläne sind eigentlich anders. Er wusste das die ganze Zeit. Und an irgendeinem Punkt in seinem Leben, da wird er von Gott erweckt. Denn ich glaube nicht, dass alleine die Worte von Hanani, der nun sagt, Jerusalem liegt immer noch in Schutt und Asche, dass das alleine diese Worte waren, die Nehemias Herz nun so aufrühren, sondern da war Gottes Geist am Werk, denn das wusste er doch schon lange im Grunde. Das war doch jetzt keine Neuigkeit. Aber jetzt hört er es und er hört es auf einmal ganz neu. Und das wird ihm zu einem großen Kummer in seinem Herzen. Und wenn wir das mal übertragen lesen, dann beschreibt uns doch das Buch Nehemia eine Situation, die wir auch sinnbildlich deuten können auf die Situation unserer Kirche und der Gemeinde Jesu. Liegt doch alles am Boden. Wir kriegen immer nur die Austrittszahlen gemeldet, wir kriegen kaum mal irgendwie eine erfreuliche Meldung. Wir kriegen mit, wie das eigentliche Zentrum, denn Jerusalem ist ja das politische und geistliche Zentrum gewesen des Volkes Israel, wie das eigentliche Zentrum total verwüstet, da niederliegt am Boden. Was ist das eigentliche Zentrum unseres christlichen Glaubens? Das ist unser Bekenntnis. Das ist unser Bekenntnis. Aber es ist alles durch Feinde zerstört. Nicht? Es gibt kaum eine Aussage in unserem Glaubensbekenntnis, die nicht offen in Zweifel gezogen wird, der widersprochen wird. Bis in die Synoden hinein, bis in die Kirchenleitungen hinein. Die Auferstehung Christi, sein Opfer, Tod am Kreuz, alles geleugnet, weggefegt. Und es kommt immer mehr Ideen hinein, wie man jetzt nun der Kirche aufhelfen will mit irgendwelchen weltlichen Programmen und Veranstaltungen in Kirchen, damit mal wieder Leute dort hineingehen. Das ist doch bekümmerlich. In Schmach ist das Volk Gottes, nicht? Wird Nehemia mitgerichtet. In großem Unglück und Schmach sind sie dort. Und Nehemia, der das vorher alles im Grunde genommen auch schon wusste, ist jetzt auf einmal in seinem Herzen tief getroffen und er trägt Leid und betet, er fastet. Wir sehen, dass die Erneuerung des Volkes Gottes oft mit der Erneuerung eines einzelnen Menschen beginnt. Dass nämlich Nehemia auf einmal durch Gottes Geist erweckt einen ganz klaren Blick auf die Situation hat. Einen so klaren Blick, den er vorher nie hatte. Da kann er auf einmal nicht mehr schlafen über die Situation, wie sie ist. Und ich wünsche mir sehr, dass es in unserer Gemeinde, in unserer Kirche solche Menschen gibt, die Gott erweckt, die nicht mehr sich zufrieden geben und sagen, es ist eben, wie es ist. Sondern die darüber bekümmert sind und sagen, es kann und darf so nicht sein. Gott hat anderes verheißen. Der Auferstandene, wir haben es ja gesungen, der Herr ist auferstanden, er lebt. Der Auferstandene hat seinen Jüngern einen klaren Auftrag gegeben, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Aber es liegt alles am Boden. Können wir uns freuen in Pölzig, weil hier immer noch recht viele Leute zusammenkommen und wir 6 Kinder in den Kindergottesdienst schicken oder manchmal 10, wenn wir wissen, dass in einem Umkreis von 15 Kilometern nichts mehr stattfindet in all den Dörfern hier? Das muss einem doch schlaflose Nächte machen. Das Volk Gottes liegt am Boden, ist in großer Schmach und es ist alles zerstört. Die Mauern liegen eingerissen, die Stadttore sind nicht mehr da. Keiner weiß eigentlich, wo das Zentrum ist. Das bedeutet das ja, nicht? Wo ist eigentlich Schutz? Und hinter welchen Mauern wollen wir uns eigentlich versammeln? Dass wir eine Identität haben und sagen, das macht uns aus als Gemeinde Christi. Die einen sagen dies, die anderen das. Alles ist möglich in der evangelischen Kirche. Es ist eine jammervolle Situation. Aber wo sind die Menschen, die darüber wirklich von Herzen betrübt sind? Aktionismus bringt's nicht. Wir machen noch ein Konzert, wir machen das, wir machen eine Lesung, wir machen eine Bilderausstellung. Das kriege ich ja alles mit. Ich habe es auch schon selber gesagt, manchen Gemeindeteilen. Ich mache das nicht mit. Ist mir völlig wurscht. Ich bin doch nicht Pastor geworden, um Dorfkirchen zu retten. Aber das möchte man natürlich nicht gerne hören. Klar. Aktionismus bringt hier gar nichts. Auch dem Nehemia hätte Aktionismus überhaupt nichts gebracht, sondern das Erste, was er tut, ist, dass er auf die Knie geht, fastet und betet, und zwar ganz für sich allein. Und das kriegt keiner mit. Dass da jemand wirklich vor Gottes Angesicht geht und sagt, so wie es ist, darf es nicht sein. Und so wie es ist, entspricht es auch nicht deinen Plänen, entspricht es auch nicht dem, was du verheißen hast. Wir werden in der nächsten Woche dann weitermachen mit dem Gebet des Nehemia. Plötzlich ist es ihm nicht mehr egal. Angefangen hatte es aber damit, dass er überhaupt mal ernsthaft nachgefragt hat. Was ist denn da eigentlich los? Wie steht's denn wirklich? Und vielleicht ist das auch so, dass Erneuerung der Kirche und Gemeinde damit anfängt, dass Menschen sagen nicht mehr, was geht's mich denn an, was da woanders ist, sondern dass sie wirklich nachfragen, was ist eigentlich los mit der Gemeinde Jesu? Und wenn dann Gottes Geist nämlich den Augen öffnet, was wirklich los ist und jemand zutiefst bekümmert darüber ist und beginnt wirklich zu beten, dann kann das der Anfang sein. Damit fängt es an, dass da Augen geöffnet werden durch Gott. Da fängt es an mit einem einzelnen Menschen, der jetzt auf einmal beginnt, mit Gott zu rechnen, indem er nämlich betet. Das ist nämlich auch so eine Sache, warum Menschen nicht beten. Nicht, weil sie das nicht gelernt haben. Alles dummes Zeug. Sagen mir Leute, ja, ich kann nicht beten. So, ich bin das nicht gewöhnt, ich habe das nicht gelernt. Das ist dummes Zeug, ist das. Sie können und wollen nicht beten, weil sie gar keine Hoffnung haben und damit rechnen, dass Gott handelt. Deswegen macht man alles lieber selber. Die Geschichte beginnt mit einem Mann, der anfängt, mit Gott zu rechnen. Einer, der nicht dachte, was geht's mich an? Und wenn dein Herz auch nur ein wenig beunruhigt ist über den Zustand der Gemeinde Jesu und du beginnst nachzufragen, dann kann das der Anfang sein. Und dann kann ein einzelner Mensch sehr viel ausrichten. Und ich bete darum, dass das geschieht. Das muss auch nicht der Pastor sein. Deswegen habe ich das so betont. Er war nicht von königlicher Abstammung und auch kein Priester, dieser Nehemia. Und dann hat er die Möglichkeiten genutzt, die ihm zur Verfügung standen. Sicher, das waren einige Möglichkeiten, mehr als andere Menschen haben. Aber prinzipiell erst einmal zeigt uns dieses Buch, Gott kann jeden Menschen gebrauchen. Möge das geschehen unter uns und in unserer Kirche in unseren Tagen. Amen.